variables Kapital. Das Kapital ist also, das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis ist ein Prozess, dem sein eigenes Resultat immer schon vorausgeht. Dem Warenfetisch und dem Geldfetisch, also dass die Form der Ware als natürlich erscheint, dass Dinge Waren sind und dass es als natürlich erscheint, dass eine bestimmte Ware das allgemeine Tauschmittel ist, gesellt sich ein Kapitalfetisch hinzu, der also erstens vorspiegelt, dass jedwede Produktion immer nur kapitalistisch oder immer schon Kapital ist, also schon der Faustkeil ist irgendwie eine Form von Kapital. Weiterhin erscheint das Kapital real, scheinhaft als Maschinerie, die den Einzelnen anwendet, also der Arbeiter wird Teil des Kapitals. Und drittens erscheint das Kapital zwangsläufig in genau der doppelten Form, in der auch schon die Ware erscheint. Also einerseits als Geld, das immer mehr wird, und andererseits konkret als Maschinerie, an der Menschen arbeiten. Und sein Wesen verhüllt sich auf diese Weise. Es wird das Verhältnis, das Kapital als Verhältnis wird verschleiert und erscheint an einem Ding. So, weiter vorstoßend zum Krisenbegriff komme ich zum Begriff der kapitalistischen Akkumulation. Wenn Geld sich also auf sich selbst bezieht, dann versteht es sich nur von selbst, dass das Produkt dieses Prozesses selbst wieder Ausgangspunkt einer erneuten Verwertungsbewegung wird, dass das Resultat dieses ganzen Prozesses wieder zu seinem eigenen Ausgangspunkt wird und dabei eine Spirale ständiger Verwertung erzeugt wird. Akkumulation, das ist also das ständige Anwachsen des gesellschaftlichen Reichtums, die ständige Anhäufung des von den Individuen getrennten Reichtums, der sich als Macht ihnen gegenüber verselbstständigt und die Einzelnen also als pure Anhängsel, die ihn zwar betreiben, aber dieser Prozess dann letztendlich mitschleift. In sich immer weiter durchkreuzenden Kreisläufen von Warenkapital, Geldkapital und produktivem Kapital schwillt die gesellschaftliche Masse des Kapitals immer weiter an. Diese Macht wird von den, also in der Volkswirtschaftslehre dann verdinglicht als BIP, ne, Bruttoinlandsprodukt zu fassen versucht und stockt also das gesellschaftliche Reichtum, dann gefriert den Ökonomen und den Politikern das Blut in den Adern und dann kann sich die Bevölkerung, die durchgeschleift wird, oft nicht mal mehr ernähren. In diesen Stockungen der Akkumulation haben wir es nun mit der Realität der Krise zu tun. Also vorher hatte ich die Möglichkeit der Krise diskutiert. Also sozusagen die Ware, die es in Salto Mortale vollführt und in Stockungen der kapitalistischen Akkumulation haben wir es jetzt mit der Realität der Krise zu tun. Es gelingt dem Kapital nicht mehr, sich produktiv zu verwerten, also neues Kapital zu setzen und dann, genau dann, haben wir es mit einer gesellschaftlichen Krise zu tun. Nur wenn das Kapital sich nicht mehr verwerten kann, befindet sich die Gesellschaft in der Krise. Also nicht, wenn es irgendjemandem schlecht geht, das ist für den Kapitalismus einigermaßen egal, sondern dann, wenn sich das Kapital tatsächlich in der Krise befindet. Wenn, also nochmal sozusagen nochmal auf der Ebene von Kapitalband 2 formuliert, wenn also das Geldkapital und das Warenkapital und das produktive Kapital, wenn die sich in ihren Kreisläufen nicht mehr entsprechen oder ja, so klassisch volkswirtschaftlich formuliert, wenn Geld- und Warenstrom auseinanderfallen und sich die Geldmenge und die Warenmenge nicht decken, so formuliert, das wird das ja in der VWL diskutiert, also wenn das Problem der Inflation und der Deflation auftritt, also entweder zu viel oder zu wenig Geld da ist. Das Kapital kennt also keine einzige Grenze als sich selbst. Es ist in seinem Drang, sich permanent auszuweiten, unersättlich und begrenzt wird es aber durch beschränkte Märkte. Es begründet sich eine gesellschaftliche Bewegung, die den Einzelnen nicht nur zum Anhängsel der Kapitalbewegung macht, sondern ihn auch in der Krise außer Kurs setzt. Es kommt zu einer massenhaften Verüberflüssigung von Menschen. Angesichts des, wie Marx das nennt, in Band 1, absoluten und allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation, der Akkumulation von Reichtum an einem Pol und von Elend am anderen Pol des gesellschaftlichen Verhältnisses, sprach Marx noch von einer Entstehung einer industriellen Reservearmee, was heute purer Euphemismus wäre, denn große Teile der Weltbevölkerung sind heute vom Standpunkt der Verwertung aus betrachtet vollkommen unnütz und werden dies auch bleiben. Sie sind sich selbst und ihrer Elendsverwaltung überlassen und haben allenfalls auf karitative Projekte zu hoffen, solange die Konjunktur das einigermaßen zulässt. In ihrem Elend reagieren sie leider, wie die meisten Elenden, mit Hass auf Emanzipation und nicht, was jederzeit auch möglich wäre, mit Befreiung. Auch diese Bewegung der Akkumulation des Kapitals, mit der ihr innewohnenden Zwang zur Überakkumulation, also dass ja viel mehr, dass das Kapital sich nicht verwerten kann, Zwang zur Überakkumulation bleibt eine Bewegung scheinhafter Realität. Grundlage bleibt der Wert als zwar objektives, aber eben doch Gedankending. Bezieht sich als Kapital auf sich selbst und saugt die Arbeitskraft ein und akkumuliert so lange, bis ihm äußere Grenzen gesetzt werden. Auch die Bewegung der Kapitalakkumulation gäbe es also nicht, wenn sie nicht gedacht würde, nach der Logik, wer A sagt, muss auch B sagen, muss, wer den Wert denkt, auch das Kapital denken und muss seine rastlose Verwertungsbewegung nachvollziehen, die zwangsläufig in die Stockung gerät, dann, wenn das Kapital überakkumuliert. Auch die Akkumulation des Kapitals zeigt sich doppelt, einerseits als Anhäufung von Geld, andererseits als stetig wachsende Produktivität. In dieser doppelten Erscheinung wird das Kapital verkannt und das Problem auf angeblich Schuldige verlagert, also auf jene, die seit je mit dem Geld in Verbindung gebracht werden. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, wen das trifft. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation als tatsächliche Geburtsstunde des Kapitals, also das Entreißen der Produktionsmittel von den Produzenten, geschah unter staatlicher Regie. Die kapitalistische Entwicklung ist daher stets und von Anbeginn immer mit dem Staat verknüpft. Darauf hatte ich bereits verwiesen. Im Fortlauf der gesellschaftlichen Akkumulationsbewegung tritt der Staat dann nur scheinbar in den Hintergrund. Er steht immer bereit, um die Bedingungen abzusichern. Und vor allem in der Krise ist er in der Lage, die dann zwischenzeitlich schon prekäre, wertförmige Vergesellschaftung mit purer Gewalt weiter am Leben zu erhalten. Der Wert wird dann vom Kapital durchgeschleift, der Ausschluss aller durch alle wird Chefsache. So, reales und fiktives Kapital. Auch das akkumulierende Kapital erscheint dem gesellschaftlichen Bewusstsein notwendig in sich ausschließenden Formen. Nämlich als reales und fiktives Kapital. Also wie sozusagen auf basaler Ebene der Prozess in Ware und Geld auseinanderfällt und damit die Möglichkeit der Krise gesetzt ist, so haben wir es jetzt mit dem Auseinanderfallen von realem, sozusagen produktivem Kapital und dem Finanzkapital auf der anderen Seite zu tun. Ein Gegensatz, der sowohl scheinhaft ist als auch real. Im tatsächlich funktionierenden Kapitalismus hat also kein Kapitalist oder Unternehmer eigentlich exakter so viel Geld, dass damit auf der Höhe des erreichten Produktivitätsniveaus noch produziert werden könnte. Er leiht sich also Geld aus. Er nimmt einen Kredit auf und zahlt ihn mit Zinsen zurück. Und damit bricht dieses Kapital in diese zwei Seiten auseinander. Also man auf der einen Seite eins hat, was produziert und tatsächlich wahre Arbeitskraft verwertet und auf der anderen Seite das Kapital, was sich nur dadurch verwertet, dass es sich eben verleiht und mit Zinsen zurückgezahlt wird. Die notwendige Folge kapitalistischer Akkumulation besteht darin, dass überschüssiges Kapital, das sich nicht produktiv verwerten kann, eben jetzt spekulativ verwertet werden kann, also verliehen werden kann an andere, die es dann vielleicht doch verwerten. Und damit wird die Krise aufgeschoben und einerseits die Krise aufgeschoben und andererseits wird damit der Verwertungskreislauf des Kapitals angeheizt. Die gesellschaftliche Entwicklung zwingt dazu, dass Kapital in zwei völlig verschiedenen, polarisch sich ausschließenden und sich gegenseitig ergänzenden Formen zu denken und sich dementsprechend auch zu verhalten. Also reales produzierendes und zinstragendes Kapital auf der anderen Seite, welches sich scheinbar entkoppelt dadurch vermehrt, dass es sich verleiht und mit Zinsen zu seinem Besitzer zurückkehrt. So kommt es dann zur wundersamen Verwertung des Kapitals, scheinbar ohne reale Produktion. Das Kapital trägt Zinsen, scheinbar so natürlich wie der Birnbaum Birnen, Marx, Band 3. Ne? Der Zinsfetisch ist dann der Kapitalfetisch, also der sozusagen suggeriert, dass das Ganze natürlich ist, der die wundersame Selbstvermehrung des Kapitals als natürlich imaginiert. Auf noch recht einfacher Stufe leiht eine Bank einem Unternehmer Geld und bekommt es mit Zinsen zurück. Das ist die einfache Gegenüberstellung von realem und zinstragendem Kapital. Per se erstmal vom kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet eine klasse Sache, solange die ganze Angelegenheit nicht auseinanderbricht. Also solange das zusammenhält noch. Also wenn tatsächlich das verliehene Kapital dann auch verwertet wird und auch zurückgezahlt wird. Im kapitalistischen Normalfall verleiht jede Bank selbiges Kapital mehrfach, in der Hoffnung, es jeweils mit Zinsen zurückzubekommen. Der gesellschaftliche Verwertungsprozess treibt damit zum fiktiven Kapital, das nach Marx eine rein illusorische Vorstellung darstellt. Der voll entfaltete Kapitalismus erscheint als Gegensatz von realem und finanziellem, also zinstragendem Kapital, und das fiktive Kapital dann nochmal als Zuspitzung des zinstragenden Kapitals. Es ist als zu sich selbst gekommenes zinstragendes Kapital zu bezeichnen. Die Aktie mit ihrem Aktienkurs ist fiktives Kapital. Der Wert als scheinhafte Realität, der sich nur auf sich selbst bezieht, wird hier auf die absolute Spitze getrieben. Letztendlich ist auch das fiktive Kapital real, wie auch das reale gewissermaßen fiktiv ist. Und sie zerfallen in diese zwei Gegensätze, von denen der eine nur real und der andere nur fiktiv zu sein scheint. Also man hat dann diese Problematik, dass sozusagen dieses fiktive Kapital, das erscheint, nur fiktiv, und der ganze Zusammenhang mit dem wirklichen Verwertungsprozess des Kapitals geht bis auf die letzte Spur verloren, und die Vorstellung vom Kapital als einem sich durch sich selbst verwertenden Automaten befestigt sich. Bei Überakkumulation hat das Kapital, das sich nicht mehr produktiv verwerten kann, die Tendenz, eben in den Finanzbereich abzuwandern und sich dort ohne Produktion auf sich selbst zu beziehen. Die sich dabei auftürmenden Finanzblasen sind ein Ausdruck nicht mehr gelingender Kapitalverwertung und auch der Durchkapitalisierung der Gesellschaft mit Tendenz ihrer letztlichen Selbstzerstörung. Und das sind dann Formen, die dann dazu treiben, die fortgesetzte Verwertung und schließlich die stockende Verwertung und schließlich ihr Zerbrechen, das eben letztlich konkreten Schuldigen zuzuschreiben. Kommt es also zu diesem Auseinanderfallen von realer Produktion auf der einen Seite und diesem zinstragenden und fiktiven Kapital auf der anderen Seite, dann haben wir also die Realität der Krise. Also diese beiden gesellschaftlichen Bereiche brechen also real auseinander, und damit realisiert sich so die logische Unmöglichkeit, die kapitalistische Verwertung an sich per se schon enthält, also schon diese einfache Warengleichung x Ware A ist gleich y Ware B, die ist ja per se schon, ist es ja eine logische Unmöglichkeit, weil sozusagen Rock niemals gleich Leinwand ist, weil das eben aber im Tausch aber eben immer real so gesetzt wird. Und das, was da auf dieser grundlegenden Ebene nur der Möglichkeit nach zur Krise tendiert, das zeigt sich dann auf dieser höheren gesellschaftlichen Ebene im Auseinanderfallen von realem Kapital und zinstragendem Kapital an der Gestalt, dass dann tatsächlich die gesamte gesellschaftliche Reproduktion in der kapitalistischen Gesellschaft untergraben wird. Gut, ich komme jetzt zu diesem Bewusstsein, zu dieser Alltagsreligion in der Warengesellschaft. Die Warengesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, erzeugt also aus sich heraus eine Alltagsreligion, in der die Gegebenheiten dieser Gesellschaft, namentlich also die Existenz des Kapitals und die Tatsache, dass jeder Boden eine Rente, also ein Einkommen abwirft und dass Arbeit natürlicherweise Lohn erzeugt, als etwas Natürliches. Und der gesellschaftliche Zusammenhang, also dass es gesellschaftliche Gründe gibt, also und diese liegen halt auf grundlegendster Ebene in Ausbeutung und Herrschaft, das erscheint nicht, sondern oder beziehungsweise es erscheint nur als etwas Natürliches. Und es zeigt sich nicht, dass dies nur deshalb ist, weil es Herrschaft von Menschen über Menschen und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gibt. Nur deshalb nimmt also alle Produktion die Form von Kapital an, das einen Zins abwirft. Und nur deshalb ist jede Arbeit Lohnarbeit. Und nur deshalb wirft jeder Boden ein Einkommen ab, weil der gesellschaftliche Reichtum den Menschen entrissen ist. Weil der Staat über die Gesellschaft als falsche Totalität herrscht. Weil die Ausbeutung der Arbeitskraft die absolute Existenzbedingung dieser Gesellschaft bleibt. Und weil die Produktionsmittel und der Boden den Individuen entrissen sind. Übrigens ist es dann ganz egal, ob sie sich in privater oder in staatlicher Hand befinden. Weil sich die Individuen erst nachträglich und unter der Hand gesellschaftlich vermitteln müssen, erscheinen ihnen Lohn, Kapital und Einkommen aus dem Boden als verdinglichter Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Alltagsreligion, die aus dem Kapitalismus heraus wächst, ist also die an der Gesellschaft, der auf der gesellschaftlichen Oberfläche erscheinende Fetischismus. Sachliches erscheint gesellschaftlich und Gesellschaftliches erscheint sachlich. Im doppelten Charakter der Ware folgend erscheint der gesamte gesellschaftliche Zusammenhang immer als dieser Gegensatz von, Abstraktem und Konkretem. Der Zusammenhang von Ware und Geld erscheint dergestalt, dass die Ware als nur konkret, nur als sinnlicher Gegenstand und das Geld immer als Träger des gesellschaftlichen Zusammenhangs auftritt, während beide doch in Wirklichkeit beides sind. Das Kapital als die Einheit von selbstbezüglicher Verwertung des Geldes und industrieller Produktion erscheint alltagsreligiös in eben dieser eigentümlich doppelten Form. Der Kapitalismus tritt damit seinen eigenen Akteuren immer in der doppelten Gestalt von Finanzkapital und Realkapital entgegen. Also immer er fällt immer permanent auseinander. Das ist also ganz auf den Punkt gebracht, Kapitalfetisch. Der abstrakte Zusammenhang dieser Gesellschaft erscheint den Einzelnen verdinglicht an einem Ding. Die gesamte gesellschaftliche Entwicklung drückt sich letztlich in Kurven von DAX, Dow Jones und Nikkei aus. Der Anstieg bzw. Fall der Kurve, die doch nur verdinglichter Ausdruck ihrer eigenen, ihnen selbst verborgenen gesellschaftlichen Bewegung ist, entscheidet real und doch scheinhaft über ihr Wohl und Wehe. Real, weil die Kurve tatsächlich verdinglichter Ausdruck der gesellschaftlichen Beziehung ist und scheinhaft, weil sie nur eben nur verdinglichter Ausdruck dieser Beziehung ist. Die Gesellschaft, die gesamte Gesellschafts- und Erkenntnisstruktur schreit geradezu danach, konkrete Akteure für die verdinglichten gesellschaftlichen Beziehungen einzusetzen. Und so klingen dann auch die Äußerungen beispielsweise der Wirtschaftsweisen wie Hans-Werner Sinn oder der Ultralinken von der Marx-21-Fraktion in der Partei Die Linken oder das Nachrichtenmagazin Der Spiegel oder der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion oder die autonomen Kameradschaften. Sie reden alle vom Versagen der Manager, von den gierigen Spekulanten, die einem die doch angeblich geordnete und gesunde Marktwirtschaftssuppe versalzen würden. Der Antisemitismus mit seiner mörderischen Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital ist letztlich die Zuspitzung dieser Denkweise. In aktueller Finanzkrise schwer angesagt ist die Verursachung der Krise zu denken, den vor allem in den USA ansässigen Unternehmen wie JP Morgan, der US-Regierung oder der US-Bundesbank anzulasten und dieses Denken sieht dann überall Handlanger gieriger Finanzinteressen am Wirken. Der Struktur dieser Alltagsreligion ist zu folgen. Die in der Warengesellschaft angelegte Alltagsreligion steigert sich zum Massenwahn, der das gesamte politische Spektrum von rechts über die Mitte bis weit nach links zusammenbindet. Ich würde jetzt mal vielleicht einiges überspringen. Vielleicht mache ich das dann am Ende noch. Oder, Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Na, ich gehe darauf doch ganz kurz ein. Also ich wollte sozusagen zwei linke Theorien kurz diskutieren, die sich mit der bestehenden aktuellen Finanzkrise auseinandersetzen. Das sind also Artikel, die sich teilweise in der Phase 2 fanden oder auch in der Jungle World. Zwei Texte von Michael Heinrich und einer vom Norbert Tränkle von der Krisisgruppe. Die sind von daher interessant, weil die sich sozusagen quasi spiegelbildlich zueinander verhalten. Also beim Michael Heinrich haben wir also die zentrale Aussage, dass es also die Stärke von dem Heinrich liegt darin, dass er den Zusammenhang von Ware und Geld sozusagen auf grundlegender Ebene und sozusagen auf höherer Ebene den von Realkapital und zinstragendem Kapital, dass er das per se als einen Zusammenhang denkt und sich also weigert, die eine Seite jeweils über die andere zu stellen und seine ganze Konzeption von vornherein als eine, wie er das selbst nennt, oder nicht, also rückgreifend auf Backhaus und Reichelt, macht er das so, das Ganze als eine monetäre Wertlehre zu bezeichnen. Und von daher ist er also in der Lage, den gesellschaftlichen Zusammenhang also tatsächlich in seiner Einheit zu fassen, scheitert dann aber meines Erachtens am Begriff der Krise und denkt sich die kapitalistische Gesellschaft als eine, gut, in der es zwar immer wieder Krisen geben muss und die auch immer wieder viele Menschen ins Elend stürzen, aber er denkt, diese Krisen sind per se lösbar, weil er auf grundlegender Ebene das kapitalistische Verhältnis vereinfacht denkt und die Tatsache, dass überhaupt Produkte in die Form der Ware geraten und dass der gesellschaftliche Reichtum den einzelnen Menschen entrissen ist, das taucht bei ihm überhaupt nicht als Problem auf, sondern das winkt er einfach mal so durch. Ja, Produkte sind halt Waren und sieht ja kein grundlegendes Problem darin. Auf der anderen Seite wäre also die Argumentation von dem Norbert Tränkle, der sich also als Wertkritiker sieht und aus dem Spektrum der Gruppe Krisis kommt, der hat sich also in dem Text Weltmarkt beben erstmal mit einer Broschüre, einer Gewerkschaftsbroschüre auseinandergesetzt, wo das Bild der Heuschrecke auftaucht. Und sozusagen hier bei dem Ansatz lobend hervorzuheben, dass er überhaupt erstmal vom Antisemitismus auch ausgeht, was bei Michael Heinrich so gut wie vollkommen wegfällt, ne? Weil diese ganzen ideologischen Vermittlungsformen beim Heinrich quasi nur von oben aufgesetzt sind. Der Tränkle versucht, dem entgegenzuarbeiten. Sagt also, dass sich das Bild der Heuschrecke, das sich das allgemein durchgesetzt hat. Und es besagt, dass das, also prinzipiell sagt dieses Bild, dass gierige Finanzinvestoren für die aktuelle Krise verantwortlich sein sollen und konstatiert, dass dieses Bild keine bloße Zuschreibung ist, die durch eine harmlosere ersetzt werden könnte, sondern das drückt eben direkt die Argumentationsstruktur aus, nämlich zeigt, wie die Kritik am Finanzkapital formuliert wird. Und demgegenüber, sagt der Tränkle, ist zu untersuchen, wie der Zusammenhang zwischen der Aufblähung der Finanzmärkte und der Globalisierungsdynamik wirklich aussieht. Er konstatiert, dass diese Kreditblasen, also diese Verselbstständigung der Finanzmärkte, die ich versucht habe zu skizzieren, also anhand der marxischen Argumentation, dass die noch niemals die Ursache von Krisen waren, sondern dass der Grund für gesellschaftliche Krisen immer in den Stockungen der Realwirtschaft liegt. Also dass das nicht mehr verwertbare Kapital, nämlich infolge von Überakkumulation, an die Finanzmärkte wandert. Und da haben wir ein grundlegendes Problem und da denke ich an den Punkt, hat der Michael Heinrich gegen die Krise recht, nämlich das eine ist nicht die Grundlage des anderen, sondern beide sind Momente einer Sache. Tränkle begreift den marxischen Wert nicht als monetär, also vorab immer schon mit dem Geld vermittelt, er vernachlässigt das Geld. Und er vernachlässigt dann auch das Kredit und das fiktive Kapital, die er nur als pure Abkömmlinge sieht und vollzieht damit, also selbstverständlich ungewollt, die These von einem der realen Produktion nur aufsitzenden Finanzkapital nach. Der Tränkle sagt, es ist nicht so, dass die Spekulation, also ja, das angeblich gierige Gebaren der Manager und so weiter, dass es eine an sich tragfähige ökonomische Struktur unterminieren würde, sondern es gäbe halt heute überhaupt keine Grundlage mehr für eine tragfähige Kapitalökonomie, weil nämlich die, die mikroelektronische Produktivkraftrevolution eine permanente Überakkumulationskrise erzeugt. Also durch die ständige Modernisierung werden halt immer mehr Produkte geschaffen und andererseits wird die tatsächliche Arbeit zunehmend, die schmilzt halt immer weiter ab und damit entsteht eine permanente Überakkumulationskrise. Und es gibt einen ständigen Überschuss von nicht mehr verwertbarem Kapital. Und das muss dann zwangsläufig ins Fiktive, in die Spekulation ausweichen. Und hier ist aber entgegenzuhalten, dass beide zusammen, also sowohl das produzierende als auch das fiktive Kapital eben gemeinsam die gesellschaftliche Reproduktion untergraben. Moment.